Ja, liebe Arbeitsgruppenmitglieder, liebe Gäste, liebe Geschäftsstelle, liebe Stenografen, ich würde vorschlagen, wir fangen an, weil wir eine sehr spät terminierte Sitzung haben und auch schon terminierte Abreisetermine. Was muss ich machen? Zuerst noch mal klären, gibt es jemanden, der ein Problem damit hat? Guten Abend, Herr Voges, dass die Sitzung heute aufgezeichnet wird zugunsten eines Wortprotokolls, das angefertigt wird. Ich sehe, das ist nicht der Fall. Bildaufzeichnungen haben wir keine. Wir kommen zur Tagesordnung, die vorher verschickt wurde. Es gibt ein Begehr. Und zwar würde der Vorsitzende der Kommission gerne dabei sein, wenn wir diskutieren über den Beitrag zum Bericht, was verständlich ist, insbesondere Präambel. Und deshalb wäre mein Vorschlag, die Tagesordnungspunkte 3 und 4 zu vertauschen. Ich weiß, dass der Kollege Brunsmeier auch einen Termin hat und wir geloben, dass wir uns sehr diszipliniert verhalten. Zur Not muss er noch mal kurz aufmerken. Also wir wollen natürlich auch die Chance heute nutzen, um noch mal den Tagesordnungspunkt 3, sprich die Frage, Entschlussantrag zu den EVU-Klagen noch mal ausgiebig zu diskutieren im Sinne einer hoffentlich möglichen Konsensfindung. Deshalb wollen wir jetzt ja auch pünktlich anfangen. Gibt es gegen die Tagesordnung mit dieser Änderung, vertauschen Punkt 3 und 4, Einwände? Sehe, das ist nicht der Fall. Dann hätten wir den Punkt 1 und 2 bereits geklärt und könnten mit dem Punkt 4, neuer Punkt 3, anfangen. Beiträge zum Bericht der Kommission. Wir haben das Kapitel B2.2, Umgang mit Konflikten, gehabt, also für den Hauptteil des Berichtes als Beitrag. Den haben wir bei uns gemeinsam erarbeitet im Dezember, dann am Ende auch konsensual beschlossen. Wir wollten gerne noch mal eine Runde drehen durch die AG1, hatten wir ja gesagt, weil es ja einen Sinn macht, eigentlich das Thema Umgang mit Konflikten und Beteiligungskonzepten dann da abzustimmen. Die AG1, wie wir alle wissen, tut sich aber ein bisschen schwer mit ihrer Zeitplanung und mit der Fertigstellung des Beteiligungsberichtes. Und ich bin der das Handy noch anhat. Wunderbar. Und hat das deshalb erst heute auf der Tagesordnung gehabt und, wie ich jetzt gehört habe, da auch nicht weiter besprochen. Herr Jäger, können Sie vielleicht kurz aus der AG1 berichten, wie da der Status ist?
Ja, vielen Dank, Herr Sommer. Es ist in der Tat heute auf der Tagesordnung gewesen, aber es ist festgestellt worden von der Sitzungsleitung am Ende oder vorgeschlagen worden, dass man es jetzt nicht mehr behandeln konnte, aus Zeitgründen, aber auch nicht mehr vorträgt in weitere Tagesordnungen, sondern dass eventuelle Hinweise aus diesem Kreis dann eben im Rahmen der Diskussion in der Kommission dann erfolgen. Wir heißen, jeder in der Arbeitsgruppe 1 kennt ja das Papier, hatte die Möglichkeit dazu auch schon was zu sagen. Wir haben nur in der Sitzung der Arbeitsgruppe 1 dazu keinen Raum mehr, sodass dann jetzt der Weg auch frei ist in die Kommission und dort dann die Diskussion stattfindet. Wir haben dann natürlich auch rein formal jetzt kein Defizit in dem Sinne, dass es eben nicht in der Arbeitsgruppe 1 mehr behandelt werden konnte.
Gut, das ist so zu akzeptieren und es ist auch gut, wenn die AG1 sich konzentriert auf dieses Thema. Es steht auf der Tagesordnung der nächsten, die erste Lesung steht auf der Tagesordnung der nächsten Gesamtkommission. Dann müssen wir es hier auch nicht mehr aufrufen, weil wir es hier bei uns soweit durch haben. Dann wäre der Punkt erledigt. Wir kämen zum zweiten Textbeitrag, den wir zu liefern hatten. Das ist für die Präambel der Teil 3, eine Kultur im Umgang mit Konflikten. Ja, bitte. Hier gab es einen Textvorschlag von mir, der sich sehr, sehr weitgehend auf eine sehr gekürzte, destillierte Fassung unseres Beitrags für den Teil B bezieht, mit einer etwas neuen Einleitung im Gestus der Gesamtpräambel. Da ist es jetzt zu einer, das ist sicherlich auch der Belastung der Geschäftsstelle geschuldet und den intensiven Hin- und Hergeschiebe von verschiedenen Texten, ist es jetzt aus Versehen zu einer Doppelarbeit gekommen. Das heißt, ich hatte Herrn Voges in der Geschäftsstelle früh gebeten, ob er da einen Vorschlag auch machen könnte für den Präambelteil. Das ist ihm nicht so früh gelungen, dass wir in der Lage waren, uns darauf dann auch zu beziehen. Daraufhin habe ich meinen Textvorschlag gemacht und es kam dann gestern, hat dann der Herr Müller noch mal einen Textvorschlag gemacht für den Teil 3 Präambel, oder waren das Sie, Herr Voges? Ich weiß gar nicht. Herr Müller hat den geschrieben, ohne vorher genau zu wissen, dass es schon einen gab in unserer Gruppe. Wir haben die mal nebeneinander gelegt und haben festgestellt, es gibt inhaltlich ganz, ganz wenige problematische Punkte, eigentlich keine. Es ist nur so, in dem einen Papier werden noch Inhalte reingebracht, die im anderen nicht sind. Und haben jetzt etwas getan, was ich selber eigentlich hasse wie die Pest, nämlich Ihnen heute eine Tischvorlage präsentiert. Die ist zum Glück nur eine starke Seite lang. Und das ist jetzt eine Synergie aus den beiden Dokumenten. Das eine Dokument kennen Sie, das andere ist gestern verfasst worden. Wir haben uns heute Mittag nochmal zusammengesetzt, zu dritt, der Herr Müller, der Herr Voges und ich, und haben versucht, aus diesen beiden Papieren ein Beschlussreifes zu machen. Ich meine, es ist uns relativ gut gelungen. Ich würde vorschlagen, dass wir es kurz zusammen lesen, schauen, ob wir damit diskutieren können oder ob wir sagen müssen, das ist so weit weg von allem, was wir bisher besprochen haben, dass wir das gar nicht behandeln können, sondern nur erstmal grob diskutieren. Ich habe aber die Hoffnung, weil Sie werden merken bei der Lektüre, da ist nichts fundamental Neues und anderes drin, dass wir es vielleicht hinbekommen. Wollen wir eine kurze Lesepause machen? Ist vielleicht das Beste. Mhm. Gut. Ich glaube, wir können die Lesepause abschließen. Gut, dann müssen wir es auch nicht mehr verlesen. Ich würde das jetzt am besten mal absatzweise aufrufen. Zum ersten Absatz, gibt es dazu Anmerkungen? Ich sehe, das ist nicht der Fall. Zweiter Absatz, Zeilen 19 bis 26. Ja?
Frage, aber vielleicht ist das jetzt auch, weil ich das nur einmal ganz kurz gelesen habe, in der Zeile 13 taucht auf, hinten, dies ist eine gemeinsame Aufgabe. Da habe ich mir ein Fragezeichen dran gemacht, weil die Frage ist, auf was bezieht sich dieses gemeinsam oder auf wen? Aber nochmal, das kann eventuell, wenn ich es nochmal lesen würde, vielleicht erledigt sich das dann, aber da habe ich mir einfach ein Fragezeichen drauf gemacht. Das ist okay. Dann
also wir wollen einfach nur deutlich machen, dass man auch, wenn man vorher auf unterschiedlichen Seiten stand, man sich der Lösung auf beiden Seiten nicht entziehen darf.
Also vielen Dank für den Hinweis. Genau solche logische Anschlussfehler können drin sein, weil es aus zwei Papieren heute zusammengestellt wurde. Wenn man schreiben würde, dies ist eine gemeinsame gesellschaftliche Aufgabe, wäre es, glaube ich, klarer. Oder eine gesellschaftliche Aufgabe. Gesellschaftliche Aufgabe? Gut. Dann wird aus gemeinsame gesellschaftliche. So, zweiter Absatz, Zeilen 19 bis 26. Herr Jäger.
Ja, da stellt sich für mich die Frage, ob wir jetzt primär fokussieren auf den parlamentarischen Prozess oder ob wir ein Stück weitergehen, denn die Akzeptanz oder die fehlende Akzeptanz bezieht sich einerseits in der Tat auf die parlamentarischen Prozesse und Strukturen, bezieht aber auch die Verwaltungsverfahren mit ein. Wir haben ja in den Verwaltungsverfahren auch Öffentlichkeitsbeteiligungen, die als solche nicht mehr akzeptiert werden oder als ausreichend akzeptiert werden. Deswegen ist die Frage, ob man hier beispielsweise hinter den parlamentarischen allein, also zweite Zeile, wird allein durch bislang praktizierte Verfahren parlamentarischer Demokratie und Verwaltungsverfahren jetzt mal als Arbeitstitel dort mit einbezieht, denn ansonsten fokussieren wir nur auf den parlamentarischen Prozess.
Wir können ja parlamentarische Demokratie rausstreichen.
Bisher ist noch besser.
Ganz einfach. Gut. Ja. Also wir streichen Zeile 20, die ersten beiden Wörter, parlamentarische Demokratie.
Bisher praktizierte Verfahren schließt das dann mit ein.
Das würde eventuell tatsächlich eine Implikation für den folgenden Satz bedeuten. Die Akzeptanz allein parlamentarisch.
Akzeptanz bisheriger, bisher erreicht hat.
Auch diesen Satz könnte man theoretisch streichen. Und den dritten direkt anschließen. Das würde funktionieren.
Man kann es aber drin lassen, weil ich das nicht als Problem ansehe.
Also es ist kein logischer Widerspruch.
Weil die Verwaltungsverfahren unterliegen ja auch parlamentarischen Lösungen. Also vorher finde ich es richtig, hier finde ich offen.
Gut. Wollen wir ihn drin lassen? Gut, dann lassen wir ihn drin. Dann gibt es in Zeile 24 noch eine rein redaktionelle Umstellung. Wenn sich die Institutionen der Demokratie in der Vergangenheit nicht immer kooperationsbereit gezeigt haben. So, sonst noch Anmerkungen zu diesem Kapitel? Dann rufe ich auf das nächste Kapitel, die Zeilen 27 bis 31. Keine. Wenn ich zu schnell bin, einfach, ja, Herr Ott.
Also in der Zeile 27, also ist es wirklich, dass es darum geht, neues Grundvertrauen oder neues Vertrauen aufzubauen?
Na, ich glaube, dass es hier mehr um Grundvertrauen in dem Sinne geht, dass man vertraut. Also man kann immer vertrauen in einzelnen Fragen, aber Grundvertrauen ist so etwas wie, man weiß, man ist auf der richtigen Seite, finde ich. Also ich finde, dass in bestimmten Fragen, oder es wird immer Auseinandersetzungen geben, wo es Vertrauen oder Nichtvertrauen gibt. Aber es gab eine lange Zeit in unserer Gesellschaft ein über die Parteien und über die Institutionen hinausgehendes Grundvertrauen. Das meine ich dann, dass man trotz unterschiedlicher Positionen aber Vertrauen hat.
Ja? Also dieser Satz stammt nicht von mir, ich bin aber sehr begeistert von ihm, auch wenn ich glaube, er ist sehr, sehr, sehr optimistisch. Ja? Ja, aber so ein bisschen Anspruch und Optimismus sollten wir uns gönnen, finde ich. Also von daher wäre ich
ambitioniert.
Ambitioniert, genau, das ist eine sehr schöne. Dann wären wir mit dem Absatz durch, dann wäre der nächste Absatz Zeile 33, FF. Ja, der stammt aus unserem Teil, von daher. Von daher nehme ich dazu keine Wortmeldung mehr an. Wir kommen dann zum Absatz ab Zeile 41. Das stammt auch aus unserem. Wenn Sie da jetzt was sagen, Herr Jäger, seien Sie dessen gewiss, dass Sie das schon mal beschlossen haben in anderer Form.
Oh, das tut mir jetzt leid. Dann habe ich möglicherweise was übersehen oder jetzt einen falschen Vorschlag. Ich mache ihn trotzdem. In der Zeile 41, der Umgang mit dem Paradoxon, dass ein Verfahren den Konsens sucht, aber auch, würde ich gerne einfügen, von Konflikten getrieben ist. Wird das gesamte partizipative Suchverfahren prägen. Sonst könnte man daraus lesen, dass ein Verfahren nur von Konflikten getrieben ist. Was es bleibt bei dem Paradoxon.
Ja. Was bei diesem Verfahren man auch verargumentieren könnte, aber das tut nicht weh und ist, glaube ich, sicherlich hilfreich. Dann würde ich aber sagen, der Konsistenz wegen kommt dieses auch in den hinteren Teil, weil das ist wirklich ein Zitat vom hinteren Teil. Dann würden wir das hinten auch noch ändern. Na, das war, dann sind wir konsequent. Das können wir ja noch machen. Gut, dann wäre der nächste Absatz ab Zeile 47. Ja, Herr Jäger.
Ja, da kann ich vielleicht anschließen an die Diskussion, die wir gerade in der Arbeitsgruppe 1 hatten. Und zwar, ja, ganz frisch aus der Plattenpresse.
Raus damit, ja.
Sind wir da in der Diskussion, dass wir ja neue Formen der Bürgerbeteiligung wollen. Und die Frage, die wir jetzt sehr pointiert und fokussiert jetzt, ich sag mal, endlich auf dem Tisch haben, ist, dass wir uns überlegen müssen, was wir im Gesetz verbindlich detailliert regeln und wo wir Freiräume in der Gestaltung lassen. Und vor diesem Hintergrund wäre mein Vorschlag jetzt konkret, hier in der Formulierung Folgendes zu nehmen, statt festzuschreiben, zu verankern.
Ja. Nichts dagegen.
Sehr gut, ne? Sind wir. Konsens. So, dann wäre auf der Seite 2 ab Zeile 4. Gibt es dazu Anmerkungen? Herr Jäger.
Ja, auf der zweiten Zeile. Die demokratische Öffentlichkeit hat ein umfassendes Recht auf Transparenz, denn nur so wird eine Auseinandersetzung in der Sache auf gleicher Augenhöhe möglich. Das wird möglicherweise unterschiedliche Interpretationen dann auslösen und Diskussionen. Auseinandersetzung in der Sache möglich, würde es aus meiner Sicht ausreichend treffen.
Also wir wissen ja alle, dass das Thema Augenhöhe mehr impliziert als nur die Transparenz. Das wissen wir also vor dem Hintergrund dieses Konsenses, dass Transparenz alleine nicht die einzige Dimension der Frage Augenhöhe ist, sondern da geht es auch um Ressourcen und andere Dinge, müssen wir hier vielleicht nicht ganz so ideologisch debattieren und könnten das mit der Augenhöhe lassen, aber das Gleiche streichen. Wäre das in Ordnung?
Ja.
Ja, gut. Gibt es sonst noch was zu diesem Absatz? Dann rufe ich den letzten Absatz auf.
Ach so, Entschuldigung. Nee,
Herr Jäger.
Entschuldigung, Herr Vorsitzender, ich habe hier eine handschriftliche Ergänzung gemacht, die zur Zeile 7 noch gehört. Wieder anknüpfend an das, was ich eingangs gesagt habe, dass es ja nicht nur um die Politik geht, sondern auch Behörden hier im Fokus stehen. Wäre die Frage, ob wir irgendwo auch Behörden mal erwähnen. Verwaltung.
Ja, Vorschlag Beispiel. Muss die wissenschaftliche Beratung von Politik und Verwaltung, aber ich sehe, Herr Müller hat da.
Also aus meiner Sicht ist das ja eine berechtigte Frage der Modernisierung des Staates oder der öffentlichen Verwaltung. Aber ich würde das jetzt nicht daran machen, sondern einen extra Satz machen. Also für die Auseinandersetzung ist aus meiner Sicht, da haben Sie völlig recht, sind die staatlichen Institutionen oft nicht in der Lage, das so zu führen. Ich finde die Modernisierung der öffentlichen Verwaltung sowieso ein Thema. Ne? Ja, da sind wir ja auch sicher uns einig, dass man irgendwie so einen Satz kriegt. Dazu gehört dann auch eine Modernisierung der öffentlichen Verwaltung oder wie auch immer.
Dies schließt auch eine Modernisierung der öffentlichen
Verwaltung. Ja, was sagt denn Verdi? Schönen Begriff. Das ist doch sozusagen euer Standardthema.
Das muss jetzt kommen, wie aus der Pistole geschossen, Herr Ott.
Ich finde, Modernisierung ist schon wieder irgendwie so eine Wolke. Währenddessen, wenn man hier Verwaltung mit reinnimmt, dann ist schon klar, dass die wissenschaftliche Beratung der Politik und der Verwaltung, also es geht um die wissenschaftliche Beratung und es geht darum, dass beides, Politik und Verwaltung, um das Wissen der Bürger, der Gesellschaft erweitert wird. Das kann das andere in Folge haben, aber ich sage mal, Modernisierung kann alles Mögliche heißen. Und von daher finde ich das an dieser Stelle dann relativ konkret oder konkreter, als das bedeutet, es muss eine Modernisierung nach sich ziehen.
Pardon, wenn ich das aus meiner Sicht sage. Ich glaube nicht, dass die Verwaltung, jedenfalls auf Bundesebene und auf Landesebene, darunter leidet, dass sie nicht genug Beratung hätte. Die leidet eher darunter, dass sie das nicht umsetzt. Also jetzt aus meiner Zeit als Ministerium, wir hatten zu allen Themen irgendwelche Berater und wir haben mal im Bundeskabinett aufgelistet, wie viele Beratungen es im Jahr für Ministerien gibt. Das ist unglaublich viel. Das Problem ist, das alleine nützt nichts. Es geht darum, wie die Strukturen des öffentlichen Sektors mit sowas umgehen.
Ja? Herr Jäger hat einen Vorschlag.
Herr Müller, genau in diesem Sinne habe ich jetzt aber den Satz gelesen, dass es eben heute Status ist, dass wissenschaftliche Beratung für Politik, ich ergänze jetzt schon, Verwaltung existiert, das aber ergänzt werden soll, und das ist dann der weitere Satz, durch das Wissen von Bürgern und der Gesellschaft.
Ja, 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 wir können das von mir aus auch so machen. Muss die wissenschaftliche Beratung für Politik und Verwaltung durch das Wissen und so weiter erweitert werden? in vielen Bedenkfällen. Und dann würde ich aber gerne doch diesen Satz haben, dass die öffentlichen Strukturen diese Beratung auch in irgendeiner Weise nutzbar machen. Das tun sie nämlich heute nicht. Es ist wirklich ein eklatanter Widerspruch. Ich brauche nur mal Herrn Grunwald zu nehmen. Der macht, also seine Einrichtung macht im Jahr zwischen 80 und 100 Studien für den Bundestag. Und das kriegt kaum einer mit. Insofern, es gibt ja sowas, ne?
Also ich habe festgestellt, dass wir alle gut leben können mit der Ergänzung der Verwaltung in diesem Satz. Der Vorschlag von Herrn Müller ist natürlich weitergehend, weil er nicht nur die Beratung verbessern will und ergänzen, sondern auch die Modernisierung sieht, die es braucht, um das auch umzusetzen. Das habe ich verstanden, das ist weitergehend. Ich habe auch, glaube ich, verstanden, dass wir das im Grunde eigentlich auch alle unterstützen. Mein Vorschlag wäre dann, wenn wir einen Extrasatz machen wollen, an das Ende dieses Satzes Folgendes zu hängen. Also wir haben, muss die wissenschaftliche Beratung von Politik und Verwaltung durch das Wissen von Bürgern und der Gesellschaft erweitert werden. Dies bedeutet auch eine Herausforderung an eine Weiterentwicklung der öffentlichen Verwaltung.
Darf ich was sagen?
Gerne.
Ich würde das, wenn man das aufnimmt, sozusagen tatsächlich dann auf die Stellen oder die Bundesgesellschaft beziehen, die tatsächlich mit der Endlagersuche befasst sind und nicht ganz allgemein sich sozusagen noch eine Aufgabe der Verwaltungsmodernisierung hier reinschreiben. Also man müsste das, glaube ich, schon eingrenzen, wenn man so eine Aussage macht, dass man das auf die da zuständigen Stellen.
Das verstehe ich, Herr Voges. Es ist aber so, dass wir insgesamt hier auch der Politik einiges ins Stammbuch schreiben.
Können wir das nicht einfach so machen? Dann reicht das doch. Von Politik und Verwaltung durch das Wissen von Bürgern und der Gesellschaft erweitert. Und dann nehmen wir den Satz von Frau Glänzer und nutzbar werden.
Gut, können alle damit gut leben? Und nutzbar werden. Das ist jetzt.
Und genutzt werden, so.
Ja, das ist noch nicht der Formulierungskunst letzter Schluss, aber es ist inhaltlich
Konsens. Aber wir wissen, um was es geht jetzt.
Ja. Vielleicht kann der Herr Voges da nochmal eine Girlande drumherum knüpfen. Dann wären wir beim
Dienst.
Dann wären wir beim letzten Absatz ab Zeile 10. Was mir persönlich sehr gut gefällt, ist, dass wir am Ende auch nochmal deutlich artikulieren, dass es nicht darum geht, den Parlamentarismus in Frage zu stellen, sondern im Gegenteil akzeptierter zu machen durch die Beteiligungsfragen. Deshalb wäre das eigentlich ein schöner Schluss. Herr Jäger.
Tut mir leid, Herr Vorsitzender, dass ich da jetzt kein Wasser in den Wein gießen, aber vielleicht einer falschen Interpretation oder einer Fehlinterpretation vorbeugen. Als ich den Satz gelesen habe, habe ich ihn so interpretiert, dass den letzten Satz. Auf diese Weise wird auch sichergestellt, dass der Bundestag bei der Standortauswahl der zentrale Ort gesellschaftlicher Debatten und demokratischer Partizipation ist. Das könnte man jetzt so interpretieren, dass das alles im Bundestag sozusagen stattfindet. Nee. Ja, das ist nicht gemeint, da bin ich sicher, dort fließt es am Ende ein. Und beziehungsweise der Bundestag erhält ja auch Beteiligungsberichte beziehungsweise Stellungnahmen aus diesem Prozess. Es fließt dort ein, aber es ist sozusagen nicht der Ort, wo das alles stattfindet. Das ist mir aufgefallen, habe aber noch keine gute Formulierung.
Also, Herr Jäger, die Anmerkung ist sehr wichtig. Wir hatten das heute tatsächlich auch in unserem Dreierkreis und haben deshalb eine kleine Änderung in dem ursprünglichen Formulierung vorgenommen, die ich genau zur Kenntnis zu nehmen. Bitte, vielleicht reicht das schon, wenn man es versteht, oder man muss weiter formulieren. Wir haben nämlich nicht gesagt, dass der Bundestag bei der Standortsuche, sondern bei der Standortauswahl. Und die findet tatsächlich final durch einen Bundestagsbeschluss statt, nach dem jetzigen Konzept. Ja, das war der Hintergrund. Und da wird die zentrale Debatte auch dort geführt, denn dort wird entschieden. Drehen wir es doch um, dass bei der Standortauswahl der Bundestag. Das wird dann noch klarer. Oder dass bei der Entscheidung über den Standort. Na, es geht ja nicht nur um die Entscheidung, sondern die wird auch im Bundestag diskutiert. Entscheidung. Dann würde es aber auch, sage ich mal, grammatisch und insgesamt vom Sprachempfinden besser so bleiben, dass der Bundestag bei der Standortentscheidung der zentrale Ort gesellschaftlicher Debatten. Wäre das in Ordnung? Also statt Standortauswahl, Standortentscheidung wäre dann die einzige Änderung. Reicht das aus?
Damit wird deutlich, dass das jetzt nicht der ganze Prozess der Standortauswahl ist, sondern immer die letzte Entscheidung, so wie das ja auch bei den einzelnen Phasen der Standortsuche der Fall sein wird, dass am Ende immer der Bundestag dann ja, die Phase beschließt und die nächste einleitet. Und so auch bei der Standortauswahl am Ende.
Frau Glänzer.
Ich glaube, was irritierend ist, wenn ich das richtig lese, ist die Einleitung. Auf diese Weise wird auch sichergestellt, weil wir beschreiben vor einen umfassenden Diskurs. Da sind wir uns bis dahin, glaube ich, einig. Aber ich glaube, der Anschluss lenkt einen so ein bisschen in die, also mich zumindest. Ich bin darüber gestolpert.
Das ist der Anschlussfehler wieder vorher. Da sind zwei Absätze zusammengekommen. Herr Müller, haben Sie einen Vorschlag? Das ist alles eingängig. Ich würde nur diesen Anschluss auf diese Weise nochmal reflektieren. Der passt nicht. Der passt nicht. Da wir ja das sowieso nur als Vorschlag in die Gesamtkommission bitten.
Einfach der Bundestag wird, ist, einfach der Bundestag ist, auf diese Weise wird auch sichergestellt rausschreiben.
Gut. Ist damit.
Ist dann.
Ja, oder dann. Ist dann. Dann funktioniert es. Ja, jawohl. Ja. Wunderbar. Herr Seitel, Sie haben das? Ich habe das Mitschreiben jetzt eingestellt. Ja, das ist, also Sie haben völlig recht, das ist eine zu kleine, zu intensive Gruppe. Das ist schwierig. Ich werde mich bemühen.
Entschuldigung. Wenn man den Satz jetzt so konstruiert, dass man sagt, der Bundestag ist dann bei der Standortentscheidung der zentrale Ort gesellschaftlicher Debatten und dann ging es weiter und Gemeinwohlüberlegungen dominieren, das passt da nicht mehr. Dann können wir sagen, bei der Gemeinwohlüberlegungen dominieren, um das auf die Debatten zu beziehen.
Bei denen.
Oder bei denen, ja.
Soll ich noch mal versuchen, den Absatz vorzulesen? Oder, Herr Seitel, möchten Sie das? Sie haben so schön mitgeschrieben. Sie dürfen jetzt vorlesen.
Also, das hieß, also erst der letzte Satz einfach nur, sonst haben wir ja hier nichts geändert. Den ganzen Absatz?
Ja.
Okay. Die Kommission setzt auf einen umfassenden Diskurs, der alle Beteiligten wertschätzt und zugleich Konflikte als Chance zur Verständigung begreift. Die Öffnung der Standortsuche für die Gesellschaft bietet die Möglichkeit, Blickverengungen zu überwinden. Okay, das müssen wir dann hier auch einfügen. Also, die Öffnung der Standortsuche für die Gesellschaft bietet die Möglichkeit, durch demokratische Partizipation Blickverengungen zu überwinden und die Fantasie und den Sachverstand der Menschen für konstruktive Lösungen zu nutzen. Der Bundestag ist dann bei der Standortentscheidung der zentrale Ort gesellschaftlicher Debatten, bei denen Gemeinwohlüberlegungen dominieren.
Gut, können wir mitleben. Wunderbar, wären wir durch. Oh, Entschuldigung, wer war denn jetzt schneller? Frau Glänzer.
Ich muss noch mal ganz kurz zurückspringen, und zwar auf Seite 1, Zeile 39. Da geht es mir nur um Begriff, mir ist aber noch nichts eingefallen. Und zwar endet das hinweg exekutiert werden. Ich habe bei diesem Begriff, kriege ich... Ja, sehr gut.
Herr Jäger.
Nachdem wir den letzten Absatz, Zeile 10, auf Seite 2, Zeile 10 Folge, jetzt insgesamt gut aufgestellt haben, traue ich mich noch eine kleine Girlande wieder einzubringen. Zweite Zeile, zu Keich Konflikte auch als Chance zur Verständigung begreift.
Wo war das
denn? Also Zeile 11, zugleich Konflikte und jetzt bitte einfügen, auch als Chance zur Verständigung begreift. Nochmal zur Erläuterung, ansonsten würde der Umkehrschluss möglicherweise gelten. Man muss dann nur genügend Konflikte haben, dann kommt man sozusagen im Prozess weiter. Das ist, glaube ich, nicht hier intendiert.
Schade, Herr Jäger, Sie haben meinen Ansatz enttarnt. Aber mit dem auch können wir, glaube ich, alle gut leben. Wunderbar. Dann danke ich für die sehr intensive Diskussion, die es in der Tat unserer Protokollantin nicht leicht gemacht hat. Wir leisten noch mal Abbitte. Das würde dann am Montag in die Kommissionssitzung gehen und dann werden wir vielleicht am Montag die Präambel soweit durchbekommen. Ich würde dann diesen Tagesordnungspunkt schließen und rufe auf den alten Tagesordnungspunkt 394. Beschlussvorschlag zum Umgang mit den Klagen der Energieversorger. Da hatten wir bei uns ja im zähen Ringen einen Vorschlag formuliert, in die Kommission gegeben, der dort dann zwar auf Zustimmung, aber nicht ausschließlich auf Zustimmung stieß, sondern auch auf vehementen Widerspruch, was dann zu einer abgebrochenen Debatte führte, die aus Beschlussfähigkeitsgründen beendet wurde. Herr Brunsmeier hat dann dankenswerterweise nochmal seine Kritik oder seine Umformulierungsvorschläge zu diesem Dokument schriftlich formuliert und hat gesagt, er ist gerne bereit, auch mit uns in dieser Arbeitsgruppe nochmal in Ruhe darüber zu diskutieren, auszuloten, ob da etwas geht und wir nachher nicht Alternativvorschläge auf dem Tisch haben. Das ist rumgeschickt worden schon vor längerer Zeit. Wir haben es aber auch nochmal ausgedruckt. Wer möchte, kann es gerne nochmal ausgedruckt haben. Ja, das sind also die beiden Kommissionsdrucksachen. Gut, dann hat es jeder. Das ist die AG, Kommissionsdrucksache AG 5.5 und AG 5.3a.
Nee, das von Herrn Brunsmeier hat keine Drucksachennummer, deswegen.
Ach so, das ist Drucksachennummer frei. Gut, fein. So, Herr Brunsmeier, vielleicht wollen Sie das noch mal kurz einführen und erläutern.
Ja, vielen Dank. Das will ich gern tun. Mit Blick auf die Diskussion von gerade. Vielleicht noch der Hinweis von Herrn Voges, ohne Streit keine gute Ehe. Passt, glaube ich, ganz gut. Ich denke, es ist auch wichtig, dass man Punkte auch mal kontrovers diskutiert, weil man daraus, glaube ich, auch immer Honig saugen kann, wie die Richtung weitergehen kann. Danke auch nochmal, dass der Raum hier dafür gegeben wurde. Vielleicht vorweg, ich denke, das überrascht ja jetzt nicht, das habe ich auch schon mal gesagt, dass ich den bisherigen Vorschlag, also als keinen wirklich guten Lösungsvorschlag ansehe. Wir haben das auch mit vielen anderen nochmal draußen diskutiert und haben uns da rückversichert, dass das auch sehr kritisch gesehen wird. Weil ich glaube, wir müssen vielleicht doch am Anfang nochmal einen kleinen Rückblick machen. Rückblick ist vielleicht in der Phase dann auch mal ganz gut. Was denn der Anlass für die Gründung dieser Ad-Hoc-Gruppe hier war? Der Anlass für die Gründung war ja der Antrag von Jörg Sommer vom 25.02.2015. Und ich lese ihn jetzt einfach mal vor, weil ich glaube, der macht es eigentlich deutlich, worum es ging. Der Antrag lautete, deswegen fordert die Endlagerkommission, also das war sein Textvorschlag, erstens, dass die eingereichten Klagen zurückgezogen werden und dass die AKW-Betreiber keine weiteren Klagen gegen die Grundlagen des Atomausstiegs sowie gegen das Standortauswahlgesetz anstreben, solange die Kommission arbeitet. Zweitens, dass die beiden Vertreter der Energieversorger in der Kommission, Bernhard Fischer, E.ON und Gerd Jäger, RWE, ihr Mandat niederlegen oder zumindest so lange ruhen lassen, bis die Klagen zurückgezogen oder anderweitig erledigt sind. Und drittens sollten die beiden Vertreter der Energieversorger der Forderung nach Punkt 1 und 2 nicht nachkommen, schlägt die Endlagerkommission dem Bundestag vor, eine Neubesetzung der beiden für Vertreter der deutschen Wirtschaft vorgesehenen Sitze in der Endlagerkommission vorzunehmen und den vorzuschlagenden Bundesverband der Deutschen Industrie e.V. zu bitten, Vertreter zu benennen, die nicht zugleich gegen den Atomausstieg klageführende Unternehmen vertreten. Soweit Ende des Zitates. Ich denke, das macht noch mal deutlich, wo das eigentlich daraus entstanden ist. Ich persönlich habe das auch damals sehr begrüßt und richtig gefunden, dass dieser Antrag zurückgestellt wurde und zunächst versucht wurde, mit dieser Ad-hoc-AG5-EVU-Klagen hier noch mal dran zu arbeiten, um zu schauen, ob man da nicht doch eine Formulierung hinbekommt, die ein gemeinsames Vorgehen möglich macht. Ich denke, anders als in diesem Beschlussvorschlag von Jörg Sommer damals, haben wir als BUND immer auch klar geäußert, dass wir sehr dafür sind, dass die Vertreter der Atomkonzerne auch mit in der Kommission sind, dass man miteinander spricht, dass man miteinander diskutiert und dass man miteinander um gute Lösungen ringt. Wir haben aber auch gesagt, faktisch gibt es eigentlich zwei Punkte, die natürlich dann in einer solchen Kommission auch zentrale Basis sein müssen für eine solche Zusammenarbeit. Und das ist der unumkehrbare Atomausstieg und das umfassende Verursacherprinzip. Also das sind so, glaube ich, Facts, die einfach gemeinsam festgehalten sein müssen, um da auch eine Basis zu haben, auf der man dann aufbauen kann. Ja, wir haben durchaus festgestellt, und das will ich auch noch mal sehr positiv hervorheben, Herr Jäger und auch Herr Fischer, Sie haben immer wieder auch deutlich zum Ausdruck gebracht, dass Sie hinter den mit der breiten parlamentarischen Mehrheit beschlossenen Atomausstieg stehen. Da haben wir uns auch sehr darüber gefreut und das finde ich auch heute noch sehr wichtig. Und dass es unstrittig ist, dass das nicht wieder zurückgestellt oder zurückgedreht werden kann. Sie haben allerdings auch gleichzeitig noch einen weiteren Schritt getan, den wir auch sehr begrüßt haben, nämlich diese Feststellungsklagen vor dem Bundesverfassungsgericht zurückgestellt, was die Nachrüstung für die Zwischenlager betrifft, oder diese ruhend gestellt, und die sind ja nur noch überwiegend oder ganz überwiegend ruhend gestellt worden. Gleichzeitig hat es allerdings auch andere Entwicklungen gegeben. Es gab die Drucksache 18/6997, also die Anfrage von Frau Kotting-Uhl im Deutschen Bundestag, die nochmal deutlich machte, dass 9 Verfassungsbeschwerden anhängig sind, eine Klage vom Internationalen Gerichtshof, aber auch weitere 20 Klagen von nationalen Gerichten. Und dass es darüber hinaus dann auch nochmal neben dem zentralen Ergebnis der Anhörung in der AG 2, wo ja Experten auch darauf hingewiesen haben, dass Verursacherpflicht vielleicht doch nicht so zu sehen ist für ein Verfahren der Standortauswahl. Das wurde dann nochmal getoppt, so nenne ich das jetzt mal, durch dieses Freshfields-Gutachten, wo sozusagen die Begrenzung der Verursacherhaftung auch nochmal besonders herausgestellt wurde. Und das waren so Punkte, wo wir sagen, das geht nicht mit uns, das lehnen wir ab und das muss sozusagen auch in einem Beschluss der Kommission deutlich werden. Dieses vorgelegte Papier gibt das jetzt nicht her, sage ich einfach mal. Deswegen haben wir im Sinne des Ringens jetzt mal zu versuchen, ob man vielleicht nicht doch zu einer gemeinschaftlichen Einschätzung und auch Formulierung kommt, das versucht. Wir haben gesprochen, Herr Jäger, ne? Wir haben das auch mal bilateral probiert. Wir haben also immer auch den Konsens gesucht. Da sind wir irgendwie nicht weitergekommen. Deswegen haben wir jetzt auch das dann mal in das Papier eingearbeitet. Das wäre also sozusagen die alternative Formulierung, der alternative Beschlussvorschlag des BUND. Und im Kern trägt es in 2 Punkten. Die Kommission sollte die Kostentragung der AKW-Betreiber für das Standortauswahlverfahren bekräftigen, weil das war strittig gestellt in der Anhörung. Das ist auch strittig gestellt im Freshfields-Gutachten. Und da sollte sich die Kommission deutlich anders positionieren. Das halte ich einfach für ganz wichtig. Und was das Stimmrecht betrifft, da bin ich jetzt nicht so ganz so leidenschaftlich wie Jörg Sommer in seinem Beschlussvorschlag. Aber jeder Betroffene in einem Bauausschuss einer Gemeinde, jeder Betroffene in einem demokratisch legitimierten Gremium in Deutschland, der mit seiner Firma, ne, betroffen ist, der setzt sich normalerweise aus der Reihe zurück. Das erwarten wir nicht, weil wir brauchen Ihren Sachverstand und wir brauchen auch Ihre Argumentation. Aber wenn abgestimmt wird über Gutachten, über Finanzströme an firmeneigene, also an konzerneigene Firmen, dann denke ich, gebietet es doch, dort nicht mitzustimmen. Und deswegen unser Vorschlag, wenn es also um dieses Verursacherprinzip und deren Kosten geht, oder auch wenn es um Aufträge an Firmen mit Konzernbeteiligung wie bei der DB ETEC geht, dann doch bitte nicht mitzustimmen. Das ist also unsere beiden zentralen Vorschläge, zu denen sich die Kommission auch bekennen sollte. Ich denke, damit haben wir einen Vorschlag gemacht, den aus unserer Sicht, wo Sie auch mitgehen können, sollen, müssten. Wir bringen ihn hier ein, wir diskutieren ihn auch gerne heute hier. Dafür also nochmal Dank, dass die Möglichkeit dafür besteht. Damit würde ich es jetzt erstmal an der Stelle bewenden lassen. Ich würde aber dann gerne vielleicht nochmal eine zweite Runde, wenn wir jetzt inhaltlich das weiter diskutiert haben, nochmal gemeinsam schauen, wie man das verfahrenstechnisch weiter bearbeiten kann. Aber das vielleicht erstmal zum inhaltlichen Punkt, wo eben auch die Unterschiede liegen. Vielen Dank erstmal soweit.
Ja, vielen Dank, Herr Brunsmeier. Ich würde, Herr Jäger, möchten Sie dann nach der grundsätzlichen Einführung einen grundsätzlicheren Blick loswerden und dann können wir in die Diskussion einsteigen, würde ich sagen. Ja.
Also Verständnisfrage insofern, Herr Brunsmeier, Sie haben eingeleitet, dass Sie mit vielen anderen draußen diskutiert haben. Wer ist das denn bitte?
Naja, es gibt eine Menge von Anti-Atom-Initiativen, Deutschland auf, Deutschland ab. Wir haben eine Menge Regionalkonferenzen durchgeführt, wo wir uns mit den örtlichen Vertreterinnen und Vertretern an Kraftwerksstandorten, an Lagerstandorten, an geplanten Standorten getroffen haben. Wir haben mit denen die Arbeit in der Kommission hier diskutiert. Und da ist natürlich besonders dieses Papier sehr aufgestoßen. Und deswegen sehe ich mich auch in der Pflicht als Vertreter von solchen Gruppierungen in den Flächen mit dieses auch entsprechend hier vorzutragen.
Gut, Herr Jäger.
Herr Brunsmeier, ich bin Ihnen dankbar, dass Sie nochmal sozusagen zurück zu den Kernpunkten, wie dieser Prozess gestartet ist, gegangen sind. Und Sie haben drei Elemente genannt, die, muss ich gestehen, am Anfang bei mir ein gewisses Verständnisproblem ausgelöst haben, aber aus der Diskussion in unserer Fokusgruppe dann doch nachvollziehbar geworden sind, wobei ich auch hoffe, dass unsere Erläuterungen zu den einzelnen Klagen und deren Einordnung ebenfalls dort Fortschritte bzw. zusätzliche Erkenntnisse für die Mitglieder der Fokusgruppe gebracht haben. Für mich war wesentlich, dass wir drei Punkte verstanden haben, die als Belastung der Kommission verstanden worden sind. Das war einmal die Frage, die Klagen, die dort von den Unternehmen angestrengt worden sind, richten die sich gegen den Kernenergieausstieg oder haben die was anderes zum Ziel? Und dazu gibt es in diesem Beschlussvorschlag eine klare Aussage, in dem wir doch zu Protokoll gegeben haben, sie haben eben nicht das Ziel, den Kernenergieausstieg rückgängig zu machen. Das haben wir hier festgeschrieben bzw. doch zu Protokoll gegeben und haben auch die Zielsetzung erläutert, dass es eben daran liegt, dass er verständlich der Gesetzgeber souverän ist, am Ende einen gesellschaftlichen Prozess durch ein Ausstiegsgesetz zu finalisieren. Aber zu dem Rechtsstaat gehört auch, wenn dort enteignungsgleiche Vorgänge sind, dann gehört da eine Entschädigungsregel dazu. Und das ist im Kern der Inhalt der Klagen. Aber es geht nicht darum, sozusagen die Grundlage Kernenergieausstieg in Frage zu stellen. Das finden Sie in dem zweiten Schritt in dem Papier dokumentiert. Darüber hinaus finden Sie auch die Aussage, dass die Klagen eben nicht zum Ziel haben, die Neusuche nach einem Endlager auf Basis der weißen Landkarte zu unterminieren. Also auch das ist, meine ich, eine klare Aussage, dass die Klagen eben nicht dazu führen sollen, sozusagen den Prozess zu torpedieren, der auf gesellschaftlichem, parlamentarischem Wege ja beschlossen worden ist, in ein Gesetz gegossen worden ist, das Stand AG, dagegen richten wir uns nicht grundsätzlich, sondern zu einzelnen Punkten. Und wir müssen da auch aus Sicht der Unternehmen, müssen die Vorstände dort auch Rechtspositionen vertreten, wenn sie ansonsten Gefahr laufen, Schaden in ihren Unternehmen anzurichten. Und wir haben hier an die spezielle Situation, dass durch die Regelung in Gorleben nicht mehr zwischenlagern zu können und die Verpflichtung an den Standorten, Zwischenleger bereitzustellen, dort eine Regelung ist, die hat zwei Elemente, die sehr kritisch gesehen werden. Das ist einmal ist die Frage, ja, Verursacherprinzip kann man an der Stelle festmachen. Das haben nicht wir verursacht. Wir haben es nicht beschlossen. Wir waren gar nicht einbezogen in diese Beschlusslage, dass das so kommt, sondern es ist ein politischer Prozess gewesen. Und das war ein Element, um zu dem Ergebnis zu kommen. Nur die Konsequenz sind erhöhte Kosten und erhöhte Risiken der Umsetzung. Und was wir eben einfordern, ist, dass das dann auch nach dem Verursacherprinzip dort getragen wird, wo die Entscheidung auch getragen worden ist. Das ist eine praktische Umsetzung des Verursacherprinzips. Und der zweite Punkt, der Sorgepflicht, wenn wir der nicht nachkommen, dann hat das rechtliche Konsequenzen für den Betrieb. Dann können wir da nicht, damit können wir nicht ohne weiteres leben. Das ist der Hintergrund. Nochmal zusammengefasst, nicht das Ziel, das ganze Verfahren in Frage zu stellen. Und im Übrigen ist das Verfahren, so wie es ja jetzt begonnen worden ist, und die Arbeit der Kommission, hoffe ich jedenfalls, unabhängig von der Frage, wer es dann am Ende bezahlt. Der Prozess wird ja nicht unterschiedlich aussehen, je nachdem, wer welche Kosten übernimmt. Und der letzte grundsätzliche Punkt, den finden Sie auch hier, dass wir das Verursacherprinzip nicht in Frage stellen, so wie es im Atomgesetz ja niedergelegt ist. Es kommt natürlich am Ende auch auf eine etwas detailliertere Betrachtung und dann möglicherweise unterschiedliche Interpretation und Verständnis, juristische Auslegung aus. Das Atomgesetz spricht von notwendigem Aufwand und damit sind Dinge eben vorschattiert, die an den Anhörungen von den Experten vorgetragen worden sind. Also nicht grundsätzlich gegen das Verursacherprinzip, sondern in einem anderen Verständnis des Verursacherprinzips. Und das haben wir in der Kommission noch nicht zu Ende diskutiert. Das müssen wir noch tun. Wir haben uns, wie ich finde, auf einen vernünftigen Kurs insofern verständigt, dass wir gesagt haben, es gibt eine parallele Kommission, die sich mit dieser Frage auch beschäftigt. Und es wäre ja gut, wenn aus dieser Kommission zeitlich vorlaufend zu unserem Abschluss ein Vorschlag kommt, den wir dann sozusagen mit aufnehmen können beziehungsweise bewerten können, ob er uns dann an der Stelle, wo wir einen Dissens haben, hilft. Und das war ja dann auch der Kern der Empfehlung. Eine Chance in der Kommission, in der Finanzierungskommission zu sehen, hier eine Regelung zu finden, die am Ende auch zukunftsgerichtet nach vorne geschaut, das Standortauswahlverfahren erheblich entkrampfen kann von einer Konfliktlinie, die immer zwischen den kritischen Akteuren in Richtung der Industrie und umgekehrt von Seiten der Industrie gesehen wird. Wenn es da gelänge oder gelingt, ich gebe die Hoffnung nicht auf, das auf neue Füße zu stellen, ohne dass die Energieversorgungsunternehmen ihre Pflicht für die Endlagerung des von ihnen verursachten Abfalls ganz entlassen werden. Das wird ja nicht der Fall sein. Aber wenn das auf neue Füße gestellt wird, dann hätten wir eine deutlich bessere Ausgangsvoraussetzung für die Umsetzung auch unseres Konzeptes, wenn es dann auch in das Stand AG mit einfließt. Und das war nach meinem Verständnis der Kern dieser Empfehlung, der sich dann in Richtung der Bundesregierung gerichtet hat, die ja am Ende mit dem Ergebnis auch der Finanzierungskommission umgehen muss.
Ja, ich würde gerne noch mal ganz kurz zu Klaus Brunsmeier zwei Sätze sagen, weil er ja nicht dabei war in diesen vielen Sitzungen, die wir zwischendurch hatten, wo wir gearbeitet haben. Und natürlich, wenn er das Ergebnis sieht, damit nicht zufrieden ist, kann ich erst einmal völlig nachvollziehen. Mich bitte aber auch darum nachzuvollziehen, wie wir zu diesem Ergebnis gekommen sind und warum dieser Beschlussvorschlag so aussieht, wie er jetzt aussieht und nicht so aussieht, wie er von Klaus Brunsmeier formuliert wurde. Das hängt mit zwei Leistungen zusammen, die wir in dieser AG, aber nachher auch in der Gesamtkommission getätigt haben. Das erste ist, wir haben uns in der AG sehr genau angeschaut, jede einzelne Klage. Ich weiß, damit haben wir angefangen. Es war ein sehr langer Prozess. Herr Jäger, Sie hatten sehr viel Arbeit und mussten viel erklären. Und das Ergebnis war, dass wir festgestellt haben, dass wir bei keiner der Klagen feststellen können, dass er gegen die Grundlage der Kommissionstätigkeit gerichtet ist. Gegen vieles andere, was auch mir nicht gefällt, selbstverständlich, aber es geht ja um die Frage der Kommissionsarbeit. Das war die erste Sache. Damit sind die Klagen nicht gut geheißen oder nicht harmlos oder nicht politisch brisant. Aber es ging ja um die Frage, wie sehr gefährden Sie die Grundlagen der Kommissionsarbeit. Das ist immer auch ein bisschen am Ende noch politische Interpretation. Das kann man auch anders interpretieren, das sehe ich auch so. Aber es geht um die Frage, was wurde da beklagt, welche Sachverhalte konkret. Und da geht es, wenn es um das Standortauswahlgesetz ging, war sehr wenig übrig. Und das, was übrig war, ging in der Regel um die Finanzierungs- und Verursacherhaftung. Da gibt es politisch völlig unterschiedliche Meinungen, Herr Jäger, auch zwischen Ihnen und mir. Das wissen wir ja. Das Zweite, was wir geleistet haben, ist, und das ist natürlich in der Tat eine anspruchsvolle Geschichte gewesen, aber die möchte ich auch gerne beibehalten, dass wir gesagt haben, wir versuchen jetzt mal nicht hier eben ein Thema so abzuräumen, dass wir mit einem Formelkompromiss weiterarbeiten können, sondern wir wissen, nicht umsonst heißt es in der Präambel auch für eine neue Kultur im Umgang mit Konflikten, dass wir dieses Gesamtverfahren nur erfolgreich bestehen können, wenn wir eine neue Kultur im Umgang mit Konflikten entwickeln. Und dann haben wir gesagt, dann sollten wir uns auch bei unserer eigenen Nase nehmen, sollten auch diesen Fall auf eine Art und Weise bearbeiten, wie es eigentlich auch später im Endlagersuchverfahren seriös abgehen sollte bei diametral unterschiedlichen Einschätzungen, die es ja geben wird. Wir haben deshalb zuerst der Arbeit der Gesamtkommission ja vorgelegt mit Absicht ein Dokument, in dem wir grundsätzlich mal vorschlagen, wie man mit Konflikten in einem solchen Verfahren umgeht. So, dieses Dokument haben wir ja auch diskutiert. Und dann haben wir gesagt, gut, jetzt gehen wir her und werden auch den Konflikt EVU-Klagen mal ganz genau und strikt auf Basis dieses Leitfadens, den wir nachher auch von den anderen verlangen, vom BFE und von anderen, die in dem späteren Verfahren beteiligt sind, uns selber an unseren eigenen Herausforderungen messen lassen. Und dazu gehört natürlich auch zu schauen, sind diese Konflikte, die da aufgeworfen wurden, sind das Konflikte, die in dieser Struktur gelöst werden können, ja oder nein? Da haben wir sehr schnell das Ergebnis, dass wir diese Konflikte hier nicht lösen können. Dann ist die nächste Frage, können wir zur Deeskalation beitragen, ja oder nein? Und Deeskalation heißt nach den Deeskalationsstufen, die wir nun mehrfach diskutiert und auch beschlossen haben, zu schauen, dass natürlich die höchste Stufe der Eskalation, also es gibt ja noch höhere, die wir glücklicherweise bei uns in unserem Land nicht pflegen, die höchste Stufe der Eskalation, die in unserem Land gepflegt wird, ist die der gerichtlichen Auseinandersetzung. Und dass wir sagen, alles, was von dieser Ebene runterkommt auf eine Auseinandersetzung, wo die Kontrahenten miteinander reden und versuchen, eine Lösung zu finden, ist positiv zu bewerten. Wer sind die Kontrahenten in diesem Verfahren? Das sind Kontrahenten, die einmal die Länder und der Bund darstellen, auf der einen Seite, auf der anderen Seite die Energieversorger. Dazu gibt es jetzt zwischenzeitlich eine Gruppe, die aber nicht die Aufgabe hat, auszuverhandeln, sondern es ist ja eine Beratungsgruppe des Ministeriums. Aber es gibt natürlich auch Gespräche. Und was wir dann dazu beitragen können, ist natürlich entweder eine Lösung vorschlagen, die aber nicht auf dem Tisch liegt bisher, so eine einfache Lösung. Also das könnten wir natürlich auch versuchen. Oder ein Stück weit zu sagen, nutzt die Chance, die ihr habt in der anderen Kommission, in den Gesprächen, die ihr habt, um runterzukommen von dieser Klageebene. Wir haben das zusammen mit einer Ländervertreterin, die ja selber auch Beklagte ist in dem Verfahren, Frau Hinz aus Hessen entwickelt, die sagte ja und dann uns auch immer berichtet hat, wie es ein Stück weit gerade im deeskalativen Prozess ist. Also diese Klage, Ruhigstellungen und ähnliche sind Signale, aber sind noch nicht die Lösung des Prozesses. So, wenn wir uns also an unsere eigene Nase fassen und an unseren eigenen Kriterien messen wollen, dann gehört dazu natürlich auch bei unserem Dokument, das wir vorgelegt haben, die Frage, was tun wir? Nehmen wir eine Erklärung einer der Konfliktparteien, die hier mit drin saß, nämlich der Energieversorger, die erklärt haben eindeutig und auch bereit wären, in diesem Beschluss das nochmal deutlich zu bekräftigen. Das ist hier ein zweiter Schritt, Erklärung der beiden Gruppen, ne? Gruppe 1, die die Klagen unabhängig von der Kommission sieht. EVU-Klagen haben nicht das Ziel, den Kernenergieausstieg rückgängig zu machen. Man bekennt sich auch öffentlich zum politisch-gesellschaftlichen Konsens zum Ausstieg aus der Kernenergie. Darüber hinaus werden der Stand AG und der zugrunde liegende politische und gesellschaftliche Konsens nicht in Frage gestellt. Es wird auch erklärt, dass die Klagen nicht das Ziel haben, die Neusuche nach einem Endlager auf Basis der sogenannten weißen Landkarte zu unterminieren. Die Klagen sollen auch nicht das festgelegte Verursacherprinzip in Frage stellen. Was will ich oder was kann ich innerhalb unserer Kommission mehr erwarten von dieser Partei? Nicht viel. Und damit sind wir dann auch da an der Grenze angelangt. Und deswegen steht zum Beispiel der Block, den hier Klaus Bunzmeier am Ende gerne eingefügt haben möchte. Bei Folgeschritte Mediation, aktuelle Situation der Kommission, also noch vor der Beschlussempfehlung. Der genau das nochmal aufgrund anderer Verhaltensweisen, zum Beispiel auch das sicherlich nicht sehr kluge Freshfields-Gutachten, in Frage stellt. Deshalb steht der bei uns nicht drin in unserem Entwurf, weil er sagt, wir nehmen im Rahmen eines Verfahrens der Deeskalation das, was die andere Seite verbindlich erklärt, zunächst einmal auch an. Dokumentieren das hier in der Beschlussfassung und werden Sie auch später damit konfrontieren, wenn Sie Ihre Meinung ändern sollten. Das wissen wir auch. Ja, so wollen wir verfahren und deshalb hat in einem deeskalativen Prozess uns natürlich keine Chance, in ein Dokument reinzuschreiben, was wir dem anderen aber alles doch trotzdem unterstellen. Sicherlich auch aufgrund gewisser Erfahrungswerte, das will ich ja nicht bezweifeln. Ja, das ist der Grund, weswegen wir diesen Block nicht drin haben. Ich will aber auch nicht weiter jetzt nochmal reflektieren, was wir im letzten halben, dreiviertel Jahr in der Arbeitsgruppe getan haben. Mein Vorschlag wäre, dass wir genau diese drei Punkte jetzt nochmal der Reihe nach aufrufen. Also Punkt 1 wäre genau der Punkt Ende, also dieser große Block am Ende vor den Beschlussempfehlungen, wo also nochmal dokumentiert wird, dass es eben auch Gutachten und andere Entwicklungen gibt, die eine andere Interpretation zulassen, ob wir das hier an dieser Stelle für klug und für beschließenswert halten. Da nochmal drüber diskutieren. Und dann hätten wir zwei Blöcke, das sind diese beiden Beschlussempfehlungen. Das eine ist, ob die Kommission aus unserer Sicht die Kostentragung der AKW-Betreiber für das von uns ja vorgeschlagene vergleichende Standortauswahlverfahren mitbeschließen soll oder zumindest fordern soll. Und der dritte Punkt wäre dann die Frage nochmal teilweise nicht ausüben des Stimmrechts der EVU-Mitglieder. Aber ich würde gerne nochmal den ersten Block aufrufen. Zu dem habe ich jetzt ja schon eine Menge gesagt. Wer möchte gerne dazu noch mal was sagen? Zu der Frage kommt das rein. Frau Glänzer.
Also ich schließe mich. Wir haben das, Herr Brunsmeier, ja mehrmals diskutiert, sowohl hier auch in Ihrem Beisein diskutiert, als auch in der Kommission. Und insofern, ich könnte es jetzt noch mal wiederholen, was Herr Sommer und Herr Jäger gesagt haben. Das, was wir hier jetzt auch zusammengefasst haben, ist nach längeren Diskussionen auch Konsens gewesen. Und ich finde, das, was jetzt unter aktuelle Situation in der Kommission beschrieben ist, ist eigentlich mit der Ausgangspunkt gewesen. Und ich möchte nicht so gerne jetzt zu diesem Ausgangspunkt zurückkehren, weil Sie haben von Anfang an gesagt, also die bekennen sich nicht zum Atomausstieg. Wir haben aber heute sehr wohl nochmal deutliche Worte dazu gehört und es steht auch dazu was drin. Also ich könnte es im Grunde genommen nochmal wiederholen, aber die Zeit würde ich mir auch gerne sparen dann an der Stelle. Also ich unterstütze das sehr, was gesagt worden ist und ich bin dagegen, dass wir das jetzt an der Stelle auch nochmal wieder verändern.
Herr Brunsmeier und dann Herr Ott.
Das verstehe ich jetzt überhaupt nicht, Frau Glänzer, weil das hatte ich ja besonders positiv hervorgehoben, das Bekenntnis zum Atomausstieg. Also das, dann haben Sie mich da falsch verstanden. Das habe ich ja nun sehr positiv auch als gemeinsame Grundlage festgestellt und mich da sehr erfreut darüber geäußert, dass wir das hier gemeinsam haben. Also ganz nach unserer Präambel, die wir ja eben doch ganz gemeinsam beschlossen haben, Kritik auch als Chance zu sehen. Wir haben ein Problem beim Verursacherprinzip. Und das können wir uns nicht schönreden. Da haben Sie eine andere Auffassung als wir. Und da muss die Kommission sich zu äußern und zu stellen, finde ich, zu diesem Verursacherprinzip. Und das können wir nicht unter den Teppich kehren. Wir sagen, der Verursacher dieses Abfalls ist für die ordnungsgemäße Beseitigung mit dem damit verbundenen komparativen Standortauswahlverfahren verantwortlich. Und er hat diese Kosten auch zu übernehmen. Sie sagen, Herr Jäger, ich sage das mal mit meinen Worten, Sie können das viel schöner sagen als ich, aber ich sage es mal mit meinen Worten, Sie sagen, wenn die Politik da irgendwie reinhaut mit irgendwelchen Beschlüssen, dann muss sie auch die Kosten dafür übernehmen, enteignungsgleich nennen Sie das. Wir sagen, diese Beschlüsse der Politik waren zwingend erforderlich nach den Erkenntnissen, nicht nur von Fukushima, sie waren schon lange zwingend erforderlich nach Tschernobyl. Und wir haben es schon immer gesagt, dass das so überhaupt nicht geht. Und deswegen haben wir, was die Kostentragung nach dem Verursacherprinzip betrifft, einfach unterschiedliche Meinungen. Und das muss die Kommission ausdiskutieren. Und da muss sie auch einen Beschluss zu fassen und muss sagen, wir sehen sozusagen nach dem Verursacherprinzip die Pflicht zur Kostentragung bei dem Verursacher dieses Abfalls. Und das in diesem Standortauswahlgesetz vorgesehene Verfahren ist ein Verfahren, was einen Standort finden soll, und was dieses Verfahren kostet, müssen die Verursacher auch mittragen. Das ist ja unser Vorschlag, wo wir sagen, ganz wichtig beim Verursacherprinzip, dieses festzuschreiben und eben nicht ein Verfahren zu machen, unabhängig davon, wer es bezahlt, Herr Jäger. Das haben Sie gerade wörtlich gesagt. Das sehe ich nicht so. Also da ist der Dissens. Und diesen Dissens, den müssen wir irgendwie aufarbeiten. Und da würde ich auch nochmal für werben, deswegen der Punkt 1 unseres Beschlussvorschlages, dass die Kommission dieses nochmal für sich bekräftigt. Ich glaube, auch da können Sie mitgehen, Herr Jäger. Das ist nicht so weit weg und das ist auch keine unangemessene Forderung. Es ist eigentlich eine Klarstellung, wie es von den meisten eigentlich auch verstanden wird. Und den Hinweis auf die KfK, da bin ich überhaupt nicht mit einverstanden. Die KfK soll eigentlich nur klären, wie diese Finanzierung sichergestellt werden soll. Also dass das sozusagen aus den Rückstellungen sich auch noch abgebildet angesehen werden kann und dass das auch gesichert ist, dass es tatsächlich ist. Also die und über welchen Zeitraum. Also die KfK soll nicht sagen, ob, sondern die KfK soll eigentlich nur sagen, wie das sichergestellt werden soll. Und insofern denke ich mal, haben wir, wenn wir jetzt mal vom Vorsitzenden diese drei Punkte noch mal ein bisschen präzisieren, dann würde ich das auch mal so sehen, dass wir dieses, ich sag mal, Verursacherprinzip und Kostentragung vielleicht erstmal versuchen, hier noch mal abschließend zu diskutieren. Ansonsten aber eben mit diesem Punkt strittig in die Kommission gehen und dort vielleicht noch mal nach einer Formulierung suchen, die das sicherstellt, wie es im Standortauswahlgesetz aus meiner Sicht gemeint ist und wie es auch ganz überwiegend draußen gesehen wird, also die Kostentragung und das Verursacherprinzip. Was das Bekenntnis betrifft, da gehen wir ja auch an vielen Stellen mit. Also da finden wir sicherlich eine Formulierung, da würde ich auch dem Vorsitzenden folgen. Wo ich noch keinen Ton zugehört habe, ist zum Stimmrecht. Das war ja zentrales Anliegen des Antrages. Bitte? Alles der Reihe nach, ne? Aber vielleicht kann man da auch mal ein Wort von Ihnen, Herr Jäger, zu hören, ob es da überhaupt Bewegungsmöglichkeiten gäbe. Aber auch das wäre ja dann ein Punkt, den man auch strittig stellen könnte. Aber ich sage nochmal, in jedem Bauausschuss, in jeder Gemeinde wird das anders gehandhabt. Und ich glaube, das ist auch für hier keine überzogene Forderung.
So, wir haben Herr Ott, dann Herrn Jäger und dann Herrn Müller.
Als Jörg Sommer vor gut einem Jahr seinen Beschlussvorschlag in die Kommission eingebracht hat, war ich ziemlich verärgert über die Art und Weise, wie da mit auch Mitgliedern der Kommission umgegangen wird. Die Arbeit, die wir hier in der Arbeitsgruppe dann geführt haben und die langen Diskussionen, wie wir Konflikte nicht nur im Suchverfahren, sondern auch in der Arbeit und Zusammenarbeit in der Kommission versuchen zu bewältigen, also fand ich ausgesprochen konstruktiv und hilfreich, und zwar von allen Beteiligten. Jetzt das Thema an der Stelle wieder aufzumachen und zu diesem Zeitpunkt finde ich ausgesprochen fatal. Denn wir haben in der vorletzten Sitzung der Kommission uns vor dem Hintergrund der Finanzierungskommission darauf verständigt, dass wir das Thema Finanzierung dann aufrufen, wenn wir sehen, welche Empfehlungen die Kommission abgibt. Das ist festgestellt worden als Konsens, ohne dass das einen formalen Beschluss gegeben hat. Jedenfalls habe ich das so für mich mitgenommen. Aber die Frage, und das haben wir auch in der Arbeitsgruppe Leitbild ja ein Stück weit diskutiert, ist, dass nicht das Verursacherprinzip in Frage gestellt wird. Aber es gibt kaum eine Branche, die von politischen Entscheidungen dermaßen abhängig ist wie der Bereich der Energieversorgung. Und wenn die Unternehmen auf der Grundlage auf den bisherigen rechtlichen Grundlagen zum Beispiel ihre Rückstellungen kalkuliert haben und dann durch politische Entscheidungen zusätzliche Kosten entstehen, dann muss geklärt werden, wie diese Kosten finanziert werden. Und genau darum geht es doch unter anderem in dem Zusammenhang. Und von daher, also kann ich das, was jetzt hier vorgeschlagen wird als Beschluss, in der Form so nicht mittragen. Bitte? Das Standortauswahlverfahren wird auch zusätzliche Kosten verursachen. Das ist Teil davon. Also keine Frage. Also dass da die Unternehmen die Kosten zu tragen haben. Aber wir können morgen wieder andere politische Entscheidungen haben. Nicht pro Kernenergieeinstieg, um Gottes Willen. Also die wiederum zusätzliche Kosten verursachen. Das muss doch mal geklärt werden, wenn solche Anliegen politisch vorhanden sind, wie dann also auch Kostenfragen geklärt werden und nicht die politische Entscheidung und andere haben zwangsläufig zu zahlen. Das kann auch Bürger treffen.
So, wir haben Herrn Jäger, dann Herrn Müller, dann stehe ich auf der Liste.
Ja, zunächst, Herr Hunzmeier, Sie haben ja einige Fragen direkt an mich gerichtet. Ich will versuchen, die oder dazu was zu sagen, versuchen auch zu beantworten. Ich bin bei Ihnen, wenn Sie fordern, dass die Kommission sich zur Finanzierung positionieren muss. Das wird notwendig sein. Wir werden da nicht dran vorbeikommen. Das wird uns dann in den nächsten Wochen jetzt auch noch beschäftigen. Und in dem Kontext wird es aber dann ja schon aus meiner Sicht darauf ankommen, ja, welche Positionierung findet die Kommission und vor allen Dingen, ja, welche Wirkung wird das entfalten für das Standortauswahlverfahren? An der Stelle nochmal die zweite Frage, Standortauswahlverfahren unabhängig von der Finanzierung. Da habe ich mich falsch ausgedrückt, Herr Bohnsmeier. Ich meinte natürlich nicht, dass man ein Verfahren macht und lässt die Frage völlig offen, wer das finanziert. Das muss geregelt sein, sonst funktioniert es gar nicht. Man kann es nicht umsetzen, wenn man nicht weiß, wie es finanziert wird. Ich wollte das nur etwas zugespitzt mal deutlich machen, dass es bei der Arbeit, die wir jetzt erledigen, nämlich Definition des naturwissenschaftlich-technischen Entscheidungsprozesses und der Beteiligung nicht darauf ankommen kann, ob es jetzt die EVUs bezahlen oder möglicherweise ein Teil der Steuerzahler. Das könnte ja als Ergebnisse sein. Davon kann das ja nicht abhängen. So nach dem Motto, wenn die EVUs bezahlen, dann können wir uns vielleicht noch andere Dinge vorstellen. Aber wenn es der Steuerzahler bezahlen müsste, dann müssen wir an der Stelle etwas anders rangehen. Davon kann das ja nicht abhängen. Das meinte ich. Und ich will noch mal auf den Punkt zurückkommen, also ich komme gleich noch zu dem Stimmrecht. Es wird am Ende für den Erfolg unserer Arbeit auch ganz entscheidend sein, ob es gelingt, diesen Konflikt, den können wir hier nicht einfach wegdiskutieren. Wir können nicht einfach sagen, dass die Experten, die da vorgetragen haben, auch die Rechtsposition, die sind ja nicht irgendwie nur sozusagen aus reiner Interessensvertretung jetzt mal aufgetürmt, sondern die haben handfeste rechtliche Hintergründe, die kann man nicht einfach mal mit einem Federstrich wegwischen. Die sind in der Welt, die müssen ausgeräumt werden. Und das Wichtigste wäre, dass man sie möglichst zügig ausräumt, damit man das Verfahren nicht damit belastet. Ich will Ihnen ein Beispiel nennen, wo ich das ganz essentiell auch für das Verfahren sehe. Wenn es so bliebe, wie wir es heute haben, mit diesem Dissens oder mit diesem Konfliktpunkt, der auch im Atomgesetz angelegt ist, notwendiger Aufwand. Da hat der Gesetzgeber sicher was dabei gedacht. Notwendiger Aufwand heißt nicht unbeschränkt, egal was kommt, egal wer es verursacht, die EVUs bzw. die Abfallverursacher müssen es bezahlen. Das ist bisher nicht das Rechtsverständnis gewesen, sondern notwendiger Aufwand, und das ist dann auch in gerichtlichen Entscheidungen so dargestellt worden. Wenn es dabei bliebe, hätten wir einen ständigen Konflikt um die Interpretation, ist das notwendig oder nicht, im gesamten Prozess. Erster Punkt. Zweiter Punkt ist, wir haben jetzt bei den Prozessen, die wir gestalten, bei den Beteiligungsverfahren, die Bürger im Fokus. Wir haben an keiner Stelle im Prozess, mit einer kleinen Ausnahme, die ich kurz erwähnen möchte, die Abfallverursacher als Kostentrager im Prozess irgendwo mit dabei, damit sie zumindest die Chance haben, frühzeitig von sich auch einzubringen, um nicht notwendigen Aufwand sozusagen auch zu verhindern. Das müssten wir noch alles reindesignen. Es kann ja nicht sein, dass sozusagen derjenige, der am Ende das Ganze finanzieren soll, überhaupt keine Rolle im Verfahren hat. Jetzt ist das so. Also wenn sich das nicht ändert, müssen wir an der Stelle auch die Prozesse ändern. Jetzt zum Stimmrecht, Herr Brunsmeier. Das sind ja zwei Elemente hier in Ihrer Beschlussfassung, wenn ich gleich darauf eingehen darf, obwohl Sie es abschichten wollten, Herr Vorsitzender. Zu der Frage Vergabe an Aufträgen an Konzerngesellschaften im weiteren Sinne, das ist relativ einfach, da konnten wir uns drauf verständigen, gar keine Frage. Ist vielleicht auch nicht mehr die große Relevanz nach vorne gerichtet, aber das sollte kein großer Streitpunkt sein. Aber zur Frage, wenn die Kommission sich zur Kostenregelung, zur Finanzierung positioniert, dass wir uns dann enthalten sollten, das würde ich so nicht sehen, denn wir sind eine Kommission, die gesellschaftliche Gruppierungen vertritt, die in unterschiedlichster Weise auch betroffen sind durch das, was da diskutiert wird, und auch aus dieser Betroffenheit ja auch ihren Input reinbringen, sodass es am Ende ein Verfahren gibt, was in der Gesellschaft dann auch getragen wird. Dann wäre es, wie ich finde, auch unredlich und auch nicht dem Ergebnis zuträglich, wenn es am Ende zu einer Positionierung kommt und an einer Abstimmung dazu, und ganz konkret gesagt, dass dann die zwei sich enthalten müssen, wobei jeder weiß, je nachdem, wie der Vorschlag ist, würde es ein Minderheitenvotum an der Stelle möglicherweise sein oder ein Votum dagegen. Also das als sozusagen aus der Betroffenheit da das Stimmrecht zur Disposition stellen, dem könnte ich nicht folgen.
Frau Glänzer hätte einen ganz kurzen Einwurf. Nein? Also einfach dann normal auf die Liste. Müssen Sie sich hinten anstellen. Entschuldigung. Herr Müller wäre dran und dann stehe ich auf der Liste und dann Frau Glänzer.
Ja, im Grunde genommen bin ich der Auffassung, dass das schon mit der KfK eine Fehlentwicklung war, die natürlich eine Reaktion auf E.ON war. Das Wirtschaftsministerium hat auf einmal Angst, wie das überhaupt aussieht mit der Finanzierung. Und im Kern bin ich der Auffassung, wir hätten mal ausführlich, und vielleicht müssen wir das auch noch mal machen, ausführlich über die ganze Finanzierungsfrage reden. Und da sage ich vor dem Hintergrund, dass ich glaube, jeder Versuch oder auch nur den Anschein nach, das Verursacherprinzip zu verwischen, wird eine öffentliche Diskussion auslösen, die keiner von uns durchhält. Das ist das Problem. Da soll sich keiner was vormachen. Da gibt es genug Journalisten, Büros, Rechercheeinrichtungen, die auf sowas spezialisiert sind. Da werden wir uns noch wundern, was die alles für Interpretationen finden. Deshalb fände ich es eigentlich sauber, wenn man natürlich argumentiert, es gibt das Verursacherprinzip, aber es gibt auch reale Probleme, die dann Unternehmen haben in Bezug auf ihre Leistungsfähigkeit, in Bezug auf ihre Beschäftigung, in Bezug auf ihre Infrastruktur, Vorhaltung und was auch immer. Und da muss man auf dieser Basis aus meiner Sicht zu einer transparenten und fairen Lösung kommen. Aber ich würde überhaupt nicht anfangen, mit einem Infragestellen des Verursacherprinzips würde ich nicht anfangen. Ich kann auch nur davor warnen. Wenn wir am Ende zu einer Situation kommen, dass wir sagen, die Kosten, und ich muss nach all dem, was ich so erlebe, sagen, da wird mir auch Angst und Bange, welche Kosten auf uns zukommen. Ne? Ich will da nur mal ein Beispiel nehmen. Ich kann das nicht exakt sagen, aber wenn im NAPRO steht beispielsweise, dass die Asse 5 Milliarden kostet, dass wenn wir hochrechnen, das, was die Unterhaltung des Salzbergwerks dort kostet, mit 110 Millionen jährlich. Und wenn wir dann noch die Neukonditionierung und Neueinlagerung von den Abfällen rechnen, dann sind alle Schätzungen bei mindestens 10 Milliarden. Wenn ich jetzt beispielsweise bei Morsleben hingehe und feststelle, dass die bei Morsleben auch nicht weiterkommen, erhebliche technische Probleme haben. Wenn ich von der Argumentation ausgehe, Gorleben ist gestoppt worden aus dem für die öffentliche Hand wichtigsten Punkt, nämlich der Bewahrung von Sicherheit und so weiter und so weiter, entsteht ein Kostenvolumen, das aus meiner Sicht bisherige Debatten, also sowohl auf der öffentlichen Hand als auch auf der privaten, sprengt. Ich sage, wir kommen nicht dran vorbei, diese ganzen Kosten aufzulisten, dann fair zu sagen, wer für was die Verursacher hat, er ist, und dann darüber nachzudenken, wie diese Kosten bewältigt werden. Jede andere Lösung finde ich falsch. Dieser KFK hängt jetzt schon der Eindruck an, das ist gemacht worden entweder wegen E.ON oder das ist gemacht worden, um die Kosten zu senken. Das ist nicht gut, für keinen ist das gut, weil es nämlich Debatten auslöst, die man nicht mehr in der, im Griff hat. Also ich bin nach wie vor der Auffassung, wir müssen erstmal dazu kommen, alle Kosten aufzulistern, klar zu sagen, aus welchen Gründen die entstanden sind. Ich sage auch Ihnen, Herr Jäger, ich bin nicht der Meinung, dass für alle Kosten die Unternehmen verantwortlich sind. Es gibt da auch Differenzierung. Aber unter dem Gesichtspunkt der Sicherheit ist natürlich klar, wo das Verursacherprinzip ist. Also ich bin dafür ein ganz transparentes, ganz offenes Verfahren und warne vor jeder Vermauschelung von irgendwelchen Kosten oder Verursachern, weil das wird auf uns zurückschlagen und die ganze Sache viel schwieriger machen. Dann entsteht ein Druck gegenüber bestimmten Kostenerhebungen, die wir gar nicht durchhalten. Lieber eine saubere Begründung, auch argumentieren von mir aus natürlich mit sozialen oder infrastrukturellen Gründen, wenn es hart wird, gar keine Frage, bin ich sehr dafür. Aber bitte nicht den Einschub erwähnen, man will eine unangenehme Diskussion wegdrücken. Wäre falscheste, was es gibt.
Das schließt sich ja hervorragend an. Ich bin da völlig bei Herrn Müller und weiß, dass ich schon vor einem Jahr einen Aufsatz dazu veröffentlicht habe, dass ich sage, da muss endlich Ehrlichkeit in diese Debatte rein. Weil wenn man diese Kosten alle miteinander zusammenaddiert und sieht, was von diesen Rückstellungen am Ende wirklich noch da ist, also real Substanz ist, dann braucht man wirklich nur einen Taschenrechner, hat in 2 Minuten ausgerechnet, dass selbst bei einer völligen Liquidation aller Energieversorger all diese Kosten gar nicht aus diesem Topf bezahlt werden könnten, unabhängig von jedem Prinzip und von jeder hehren Anspruchsgeschichte. Das ist in der Tat so. Die Frage ist, kann die Endlagerkommission das leisten? Kann oder soll diese Arbeitsgruppe das leisten? Das ist so noch nicht diskutiert worden. Die Frage ist in diesem Kontext jetzt Verhalten zu den Klagen. Welchen Sinn macht das und wie können wir damit umgehen? Ich weiß noch, Herr Jäger, dass ich Ihnen mal sagte am Anfang unserer Arbeitsgruppenlaufzeit, Sie stehen bei mir so ein bisschen, nicht persönlich, aber Sie beide als Energieversorgervertreter in dieser Kommission etwas unter Bewährung, unter verschärfter Beobachtung, weil ich sehr genau immer geschaut habe, wie verhalten Sie sich zu diesem ganzen Verfahren. Auch bei der Beteiligung und Partizipation spielt da im Hintergrund immer mit dieser Gedanke der Kostensenkung. Es muss billig sein, es darf nichts kosten. Und habe aber festgestellt, und das können, glaube ich, die anderen AG-Mitglieder bestätigen, dass sie sehr häufig auch eine Lanze für sehr substanzielle Beteiligungen gebrochen haben, ganz ohne auf die Kosten zu schielen. Und von daher bin ich schon bei Ihnen, wenn Sie sagen, ich will ein gutes Verfahren, unabhängig davon, wer es bezahlt. Ich habe natürlich eine andere Meinung dazu, wer es nachher bezahlt vielleicht als Sie oder als es in den Klagen gerade ausgefochten wird. Das ist auch etwas anderes. Aber kommen wir hier weiter in der Kommission, indem wir versuchen, sozusagen stellvertretend für die Klagen die Kostenfrage zu regeln. Das kommen wir nicht. Ich denke, wir kommen weiter, indem wir genau das eine tun, was Herr Müller eingefordert hat, indem wir ein klares Bekenntnis zum Verursacherprinzip reinschreiben. Und das haben wir getan. Das haben wir getan an Punkt 2, wo der Satz steht, die Klagen sollen nicht das Verursacherprinzip in Frage stellen. Deutlicher kann man es nicht formulieren. Und ich bin eigentlich sehr angetan davon, dass wir das auch da rein formuliert haben und würde es dabei auch an der Stelle belassen wollen. Das Verhalten zur Finanzierung, vielleicht, wenn die KfK, die ich auch nicht unbedingt für die glücklichste Geburt der deutschen Politik halte, aber wenn die KfK zu einem Ende gekommen ist und wir in der Kommission das Thema Finanzierung aufrufen, dann wäre ich völlig bei Herrn Müller, wenn wir das versuchen würden, mal auf die Art und Weise zu machen, mal eine sehr unemotionale Auflistung der Kosten in Verbindung zu dem, was da ist, und sagen, dazu muss nicht die Kommission, dazu muss sich die Politik verhalten. Also man kann das Verursacherprinzip aufrechterhalten und kann sagen, man darf es nicht in Frage stellen. Man muss aber wissen, dass egal wie man es definiert und wenn man es auch so hart definiert, wie Herr Brunsmeier es tut und ich es auch tue, dass ich sage, Verursacher sind da eben in erster Linie die Energieversorger, am Ende die Masse gar nicht da ist, die wir da zusammen addieren werden. Also da muss man eine gesellschaftliche Lösung spätestens finden. Wir können das Problem nicht lösen, und das sage ich an die Adresse von Klaus Brunsmeier, indem wir das jetzt stellvertretend für Klagen und für diesen gesellschaftlichen Prozess hier in diesem Beschluss einfach versuchen, in einem Satz zu tun. Das wird nicht funktionieren. Frau Glänzer und dann Herr Brunsmeier.
Michael, ich glaube, da kann ich auch für alle sprechen, geht es nicht darum, einen Begriff zu verwischen, sondern ich glaube, es gibt unterschiedliche Sichtweisen darauf. Klar ist, Verursacher des Atommülls sind diejenigen, die den produziert haben. Erster Punkt, da sind wir uns einig. Zweiter Punkt, es gab ein genehmigtes Zwischenlager. Genehmigt. Und es gab politische Entscheidungen. Und ich finde, das muss man auch zur Kenntnis nehmen. Und die Frage ist, bis wann muss eigentlich ein Unternehmen dann auch in der Haftung sein? Und ich glaube, da geht es auch, also wenn gesagt wird, es geht um Verlässlichkeit, Verbindlichkeit, um Glaubwürdigkeit, dann ist auch die Frage, auf was kann sich ein Unternehmen oder jeder andere in diesem Land eigentlich verlassen? Und da habe ich schon eine andere Auffassung als die, das habe ich aber auch schon mehrmals gesagt, das habe ich auch im Zusammenhang mit den Klagen ja gesagt, dass es sich nicht grundsätzlich dagegen richtet, sondern dass die Frage ist, also wie viel muss ein Unternehmen eigentlich tragen? Erster Punkt. Zweiter Punkt, mit der Finanzierungskommission, auch das kann man ganz anders bewerten. Ja, natürlich gibt es die einen, die kann man auch nochmal zuordnen, die sagen, das ist außerordentlich kritisch, skeptisch zu bewerten, die haben eigentlich jetzt schon verloren, egal was da rauskommt, glaubt denen sowieso keiner. Aber immerhin, auch da will ich nochmal sagen, arbeiten auch Mitglieder aus dieser Kommission mit. Und weitere Mitglieder, denen man nicht einfach unterstellen kann, naja, die mauscheln da schon irgendetwas hin. Sondern die setzen sich ernsthaft mit dieser Thematik auseinander. Hören Sie noch zu, oder? Gut. Und es geht auch bei der Frage der Finanzierung ja nicht ausschließlich darum, wie, sondern es geht auch um die Frage, wenn ich das richtig verstanden habe, was steht denn eigentlich alles an? Das ist sehr wohl auch, aber kann Herr Jäger ja vielleicht auch nochmal beschreiben, sehr wohl auch Aufgabe dieser Kommission. Und insofern würde ich sehr das unterstützen, was Erhard Ott gesagt hat, wenn ich richtig informiert bin, soll ja der Bericht dieser Finanzierungskommission auch Ende Februar oder spätestens Mitte März, wenn das so richtig ist, dann ist das ja in Bälde, vorliegen. Und dann, finde ich, sollten wir uns damit nochmal beschäftigen. Aber nochmal, für mich ist auch grundsätzlich, wenn ich sage, wir sollten uns damit beschäftigen, ist für mich auch immer noch grundsätzlich die Frage, was ist eigentlich Aufgabe dieser Kommission? Damit will ich das nicht alles wegwischen. Aber ich finde, man muss auch irgendwann einen Schlusspunkt setzen. Und Mein Vorschlag wäre also, wir gucken, was kommt in den Bericht da raus, dann können wir uns das angucken und dann können wir uns auch dazu positionieren. Ich glaube, wir müssen jetzt keine Empfehlung in eine Kommission hineingeben, wo auch Vertreter aus der Endlagersuchtkommission mit abwirken.
So, ich habe Herrn Brunsmeier noch auf der Liste. Danach würde ich mit Rücksicht auf die Zeit einen Vorschlag zum weiteren Vorgehen machen wollen.
Ja, vielen Dank. Vielleicht sind wir doch gar nicht so weit auseinander, wie das auf den ersten Blick scheint. Insofern freue ich mich jetzt mal, Herr Jäger, dass Sie sozusagen den zweiten Punkt unseres zweiten Spiegelstriches, so habe ich das jetzt jedenfalls eben verstanden, sich durchaus vorstellen könnten, dass man das auch mal als Signal als außen mit übernehmen könnte. Das heißt also, dass es eben bei der Vergabe von Aufträgen an konzerneigene Töchter in Zukunft eben nicht mehr mitgestimmt wird. Das wäre ja schon mal ein Punkt, den man auch gemeinsam festhalten könnte. Da freue ich mich jetzt erstmal, das finde ich gut. Ich gehe auch mit Ihnen, der Erfolg der Arbeit dieser Kommission wird auch davon abhängen, ob und wie wir uns zu Finanzierungsfragen stellen. Weil da gehe ich auch voll mit Herrn Müller. Darauf wird natürlich draußen besonderes Auge gelegt. Ne? Das ist doch logisch. Das wird exakt nachvollzogen. Und insofern müssen wir uns diesen Fragen nähern. Herr Ott, natürlich, die Unternehmen sind immer von politischen Entscheidungen betroffen. Die Unternehmen waren auch mit der Laufzeitverlängerung betroffen, mal kurzzeitig. Ne? Also es gibt immer mal wieder politische Entscheidungen, auch zur Steuerfreistellung der Rückstellung oder anderen Geschichten. Politische Entscheidungen kommen immer. Sie kommen aus guten Gründen. Und ich denke mal, in diesem Fall sind sie aus ausgesprochen wichtigen Gründen gekommen. Das habe ich ja versucht, auch in meinen einleitenden Worten zu sagen. Und ich denke, es ist ganz normal und es ist ganz richtig und wichtig, dass Politik bei notwendigen Änderungen auch Beschlüsse fasst. Und ich denke, da sind die richtigen Beschlüsse gefasst worden. Was ich auch richtig finde, dass das transparent und fair gemacht wird, was die Finanzierungsfragen betrifft und dass da nicht die Möglichkeiten der Unternehmen aus dem Auge verloren gehen dürfen, ne? Auch mit Blick auf einzelne Unternehmen und ich sage jetzt mal Kommunen in Nordrhein-Westfalen und anderen Fragen, da bin ich auch sofort dabei. Und wenn ich jetzt mal auf den Hinweis des Vorsitzenden eingehe, der ja jetzt positiv hervorgehoben hat, dass das Verursacherprinzip nicht in Frage gestellt wird, dass das in dem gemeinsamen Papier schon drinsteht und dass man Kostenfragen regeln muss, dann haben wir ja jetzt einfach nur mal den Fokus gelegt auf das, was diese Kommission im Besonderen betrifft. Und das ist das Standortauswahlverfahren. Und was das Standortauswahlverfahren betrifft, denke ich, haben wir in der letzten Sitzung der Kommission einen wichtigen Schritt gemacht. Wir haben nämlich gemeinschaftlich festgehalten, dass der Standort mit der bestmöglichen Sicherheit der Standort ist, den wir in einem komparativen, also in einem vergleichenden oder auswählenden Verfahren aussuchen. Und da hatte ich so den Eindruck, darüber sind wir uns eigentlich jetzt einig. Jedenfalls habe ich das positiv für mich mitgenommen, auch als gemeinsame Basis. Und wenn wir uns darüber einig sind, wenn wir diese beiden Einigkeiten mal zusammenführen, Verursacherprinzip wird nicht in Frage gestellt, Kostenfragen müssen wir regeln, und wir haben ein komparatives oder ein vergleichendes, suchendes Standortauswahlverfahren, dann finde ich, ist unser erster Satz eigentlich auch mit übernahmefähig. Denn er ist, finde ich, der Satz, der genau diesen Punkt sozusagen zusammenbringt. Und insofern sind wir vielleicht gar nicht so weit auseinander, aber es wäre doch richtig und wichtig, glaube ich, jetzt diese Punkte, wo ich das Gefühl habe, da sind wir schon ganz nah beieinander, jetzt auch in den Beschluss unten mit aufnehmen. Wir haben oben einen sehr langen Text. Der kann ja auch, denke ich, in Teilen strittig stehen bleiben. Aber ein Beschluss der Kommission zu diesen beiden Punkten, nämlich die Übernahme der Kosten für das komparative Standortauswahlverfahren nach Standortauswahlgesetz, das wäre, glaube ich, neben den, das habe ich jetzt einfach schon für mich abgehakt, der Nichtteilnahme bei der Vergabe an Aufträgen, wie zum Beispiel in der DBE-TEC, das wären doch zwei Punkte, die man auch gemeinschaftlich festhalten könnte. Und dann sind wir neben dem Aufriss der Problematik mit den vielen Punkten, wo ich sage, prima, dass die da jetzt so auch mal zusammen erarbeitet worden sind, wären wir dann auch bei einem breiten Möglichkeit eines gemeinsamen Beschlusses. Und da würde ich jetzt noch mal sehr für werben wollen. Und ich glaube, so schlecht sind unsere Vorschläge als Beschlussvorschlag nicht. Und der Beschluss der Kommission sind ja nur unten die kleinen Punkte. Davor ist ja sehr viel Prosa. Und insofern vielleicht noch mal die Bitte an den Vorsitzenden und auch an Herrn Jäger, da noch mal vielleicht mitzugehen, ob wir das nicht doch noch ein bisschen weiter zusammenführen könnten. Da würde ich mich jedenfalls sehr darüber freuen. Ansonsten müssten wir dann vielleicht heute noch besprechen, organisatorisch, ob oder was man in Klammern setzt, um es dann noch mal in der großen Runde zu diskutieren. Ich bin da nicht unbedingt daran interessiert, wenn wir vorher eine gemeinsame Lösung finden. Aber es hat sich ja auch gezeigt, dass es durchaus, ich denke da jetzt mal an die Behördenstruktur oder andere Punkte, wenn man auch mal solche eckigen Klammern noch mal in der Breite in der Kommission diskutiert, weil ich sage mal Stichwort Finanzierungsfragen, das haben, glaube ich, alle Beiträge heute gezeigt. Das ist auch noch mal wirklich ein wichtiges Thema für die Kommission und das sollten wir dann da auch den notwendigen Raum dafür eröffnen.
Ja, vielen Dank, Klaus Brunsmeier. Wir sind gerade in eine ganz neue Disziplin eingestiegen, in die semantische Mathematik. Das ist eine ganz, ganz schwierige Konstellation. Dieses Papier sagt 1 plus 1. Klaus Brunsmeier sagt, dann schreibt doch auch noch gleich 2 dahinter. Wir wissen aber manchmal, dass es diplomatisch funktioniert, 1 plus 1 miteinander zu beschließen, dass man dafür einen Konsens bekommt, aber für das gleich 2 unter Umständen nicht. Vielleicht werden wir die Zeit brauchen, um über dieses gleich 2 noch zu diskutieren. Ich nehme ohnehin wahr, dass wir ständig darauf rekurrieren, dass wir sagen, wir müssen in der Kommission dieses Thema Finanzierung nochmal aufrufen, wenn die KfK geliefert hat, dass das der richtige Zeitpunkt ist. Jetzt gibt es 2 Optionen. Die Option 1 ist, wir versuchen trotzdem, dieses Papier vorher zu beschließen. Das wird mit der 1 plus 1 gleich 2 Formel nicht funktionieren, glaube ich. Es hat für mich trotzdem einen Wert, weil es nämlich im Vorfeld zu dieser Diskussion dieses 1 plus 1 definiert, nämlich Bekenntnis Atomausstieg und auch Bekenntnis zum Verursacherprinzip. Das wäre ein starker Rückenwind, Klaus Brunsmeier, mit dem auch wir dann in die andere Diskussion steigen könnten. Aber wenn wir das nicht wollen, dann bliebe uns nur ein Vorschlag übrig zu sagen, beide Seiten dieser Diskussion, dieser Wahrnehmung gehen nochmal in sich und schauen, was da geht auf der einen Seite. Und wir präparieren uns dafür, dass wir in der Diskussion hier, gerne auch nochmal mit Klaus Brunsmeier, versuchen dann, wenn das Thema Finanzierung insgesamt in der Kommission aufzurufen ist, das dann in Form von einem Dokument nachher abspeichern können. Das wird nochmal ein hartes Stück Arbeit, das weiß ich, weil da auch nochmal neue Inhalte reinkommen werden. Aber da wir das in der Kommission sowieso leisten müssen und ich jetzt gerade nicht sehe, dass wir für das Brunsmeiersche Papier ansatzweise eine gesunde Mehrheit in der Kommission kriegen, auch nicht sehe, ob wir für dieses Papier eine gesunde Mehrheit in der Kommission bekommen würden, bleibt eigentlich nur übrig, dass die Debatte weiterzuführen, bis wir in der Finanzierungsgeschichte miteinander beschlussreif werden. Dazu ein Kommentar, Klaus?
Ja, ein kurzer Satz nur. Also ich möchte nur so ein bisschen, ich möchte davor warnen, mit der Diskussion auf das Ergebnis der KfK zu warten. Das kann uns aus dem Ruder laufen, weil wenn das zu spät kommt, haben wir nicht mehr den Raum und die Zeit, das in unserer Kommission abschließend zu diskutieren. Wir kennen die Fristen für die Vorlage der Berichte. Ich denke, Herr Jäger, wenn ich Sie richtig verstanden habe, in der letzten AG2-Sitzung haben Sie auch darauf gedrängt, dass wir das Thema Finanzierung aufrufen. Also insofern gehe ich in vielen mit, aber würde dann doch bitten darum, dass wir gemeinschaftlich festhalten, dass wir eben mit dieser Diskussion, mit der weiteren Bearbeitung nicht auf die KfK warten, weil das läuft uns sonst einfach zeitlich aus dem Ruder.
Absolut dabei, das war ungeschickt formuliert. Ich würde vorschlagen, dass wir in Absprache mit den Kommissionsvorsitzenden schauen, wann das einen Sinn macht, das in der Kommission wie vorzubereiten und aufzurufen. Wir machen uns da nicht von der KfK abhängig. Gut, dann haben wir da ein Einvernehmen hergestellt. Wir sind sehr weit fortgerückt und wir haben 2 Platzhalterpunkte noch auf der Tagesordnung. Der nächste Punkt wäre die Frage Einordnung der Aspekte Rechtsschutz und Konfliktkultur im Suchverfahren. Das ist eine längere Debatte. Die hatten wir uns als Merker draufgenommen, weil wir gesagt haben, Klaus Brunsmeier im Übrigen mit seiner AG2 ist ja mit dem Thema Rechtsschutz später im Verfahren sehr intensiv beschäftigt. Wir sollten irgendwann auch mal harmonisieren, den Umgang mit Konflikten und die Rechtsschutzfrage in dieser Geschichte. Das werden wir jetzt um die Uhrzeit nicht mehr hinkriegen. Ich versuche gerade etwas zu sagen, was er da mithört. Ich würde damit den Tagesordnungspunkt für beendet erklären. Punkt. Das hat ja offensichtlich hier keine Kommunikation mehr. Tagesordnungspunkt 6 wäre aktuelle Konfliktthemen in der Kommission. Da sehe ich keine, außer denen, die wir gerade hier bearbeiten. Also keine, die an uns herangetragen wurden. Jawohl. Dann sind wir bei Tagesordnungspunkt 7. Verschiedenes. Hat jemand was zu Verschiedenes? Ich sehe, das ist nicht der Fall. Dann danke ich für die immens hohe Intensität und Disziplin und danke vor allen Dingen unserer Protokollantin, die das in der zweiten Hälfte schweigend, leidend, aber mit einem hohen Einsatz mitgetragen hat. Vielen herzlichen Dank an alle und ich wünsche eine gute Heimfahrt. Dankeschön.